Hey, was geht ab? Hier ist Jarl. Willkommen zu einer Podcast-Folge. Willkommen zurück beim Null Bullshit Body. Und in dieser Folge soll es um die Frage gehen, wie sinnvoll sind Fitness-Tracker, um vor allem den eigenen Kalorienverbrauch zu ermitteln und hilft uns das in der Praxis und vieles mehr. Jetzt dazu gleich nach dem Intro. Viel Spaß damit.
Willkommen beim No Bullshit Buddy, dem Fitness-Podcast vom Bestseller-Autor und Fitnessmodel Siad Roja. Erfahre endlich Klartext auf dem Weg zu deinem Traumkörper und alles über das Training für Muskelaufbau, eine gesunde Ernährung und nachhaltige Motivation. Enjoy und viel Spaß mit dieser Episode.
Hey, was geht ab? Hier ist Siad. Willkommen zurück zu einer Podcast-Folge. Willkommen zurück beim No Bullshit Buddy. Und diese Woche soll es um das Thema Fitness-Tracker gehen. Eine Frage, die besonders in den Gruppen, die ich betreue, sehr häufig gestellt wird. Und deswegen dachte ich mir, hey, komm, darüber lässt sich tatsächlich ein bisschen was erzählen. Es gibt auch ein bisschen Studienlage dazu tatsächlich und meine eigene Praxiserfahrung mit einer sehr starken Meinung. Vorab, bevor ich das aber mal wieder vergesse, möchte ich mich bei allen Leuten bedanken, die sich die Zeit genommen haben, den Podcast zu bewerten innerhalb der letzten 7 Tage. Ich glaube, was der Udo, ich weiß es nicht mehr ganz genau, der geschrieben hat, ich weiß gar nicht, ob du das liest. Yes, liebe Leute, ich lese wirklich jeden einzelnen Kommentar und das freut mich sehr. Und umso motivierter bin ich heute, die nächste Folge einzusprechen. In diesem Sinne, fettes Danke an alle Leute, die sich die Zeit genommen haben, den Podcast auf iTunes zu bewerten. Fühlt euch extra gegrüßt und ansonsten möchte ich an dieser Stelle, weil hier es gerade vor mir liegt, ein bisschen Werbung machen für das schöne Kochbuch Vegan und Vegetarisch 101 Rezepte zum Muskelaufbau. Und ich will an der Stelle einfach nur mal sagen, ich bin kein Koch und ich habe auch keinen Michelin-Stern und ich bin weniger an ausgefallenen Rezepten orientiert, sondern sehr stark daran interessiert an einfachen Rezepten, die in der Praxis funktionieren, die proteinreich sind. Und auf der Basis ist dieses Kochbuch geschrieben, das Vegan und Vegetarische mit 101 veganen und vegetarischen Rezepten. Der Großteil ist vegan, das ist aber deswegen nicht gleich nur interessant für Leute, die vegan oder vegetarisch sind, sondern auch für Omni. Leute, die einfach sich ein bisschen grüner ernähren wollen und da kann man ja einfach dann ein bisschen Fleisch dazu tun oder Fisch oder was auch immer. Aber das ist ganz, ganz wichtig und das glaube ich, da sind die meisten Leute sehr, sehr stark überrascht, wenn sie das Buch denn einmal nach Hause bekommen. Hier sind über 100 Seiten Praxisanteil drinne zu fortgeschrittenen Techniken und Strategien in der Ernährung, wie das perfekte Timing der Proteinzufuhr, die perfekte Pre-Workout-Mahlzeit und. Und ein Drittel dieses ganzen Buches ist Content vom Allerfeinsten. Ich weiß gar nicht, wie viele Studien hier drin sind. Mindestens 150 Studien sind in dieses Buch auch mit eingeflossen. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache, wenn du dich fragst, hey, wie kann ich meine Ernährung auf das nächste Level bringen? Nicht nur in der Praxis, sondern tatsächlich auch in der Theorie, dann sicher dir auf jeden Fall auch das Fitness-Fibel-Kochbuch vegan und vegetarisch. Super schöne Qualität, großes Hardcover-Buch. Wirst du deine Freude mit haben, sowohl in als auch außerhalb der Küche. Jetzt check dazu einmal den Link in den Shownotes ab. Und das soll es gewesen sein von der Werbung für diese Podcast-Folge. Und damit sind wir direkt beim Thema angelangt. Denn es geht eigentlich auch um Kalorien, ne? Ernährung, Kalorien, Black Cakes, du kennst das Dilemma. Und ich möchte ein bisschen weiter vorne anfangen. Ne? Es geht heute um das Thema Fitness-Tracker und da rede ich jetzt gleich über sämtliche Tracker. Wir werden gleich doch noch auf einzelne eingehen. Ich habe ja auch einen Fitness-Tracker. Also ne, ich habe da natürlich auch meine Erfahrungen sammeln dürfen, aber auch in der Studie, auf die ich mich berufen werde, beziehungsweise die ich zu unterstützenden Zwecken mit einfließen lasse in diese Podcast-Folge, geht es um diverse Fitness-Tracker. Ja, wir reden hier über die Samsung-Geschichten, die es gibt. Ich kenne mich jetzt auch nicht so sehr aus, aber du wirst schon wissen. Dann gibt's, ich glaube, eine Firma heißt Polar. Polar gibt's glaube ich schon 1001 Jahre. Da hatte meine Mutter damals schon gehabt. Das gab so ein Bauchband, was man sich unter den Brustkorb gespannt hat. Mein Vater hat das damals auch gehabt und ich glaube, ich habe den auch einmal umgehabt, irgendwie mit 8 Jahren oder so und habe mich extrem sportlich gefühlt. Ich dachte, jetzt habe ich einen Herztracker, der misst jetzt meinen Verbrauch. Dass ich jetzt bin ich offiziell Sportler, aber irgendwie habe ich es auch gehasst, dieses Ding umzuhalten, weil ich war so deutlich mobbiger als Junge und ich habe Laufen gehen gehasst, so wie ich es heute eigentlich auch hasse, Laufen zu gehen, beziehungsweise damals noch viel mehr als heute. Und ich dachte, jetzt muss ich den ganzen Tag joggen gehen und jetzt muss ich dünn werden. Aber sei es drum. Jedenfalls, diese ganzen Fitness-Tracker, ne, diese Firma Polar, die kennst du vielleicht auch. Dann aber auch über neue Dinge wie eine Apple Watch 2 ist auch, hat es auch vor allem in dieser einen Studie geschafft, da war die schon draußen. Ich weiß gar nicht, was das aktuelle Modell ist, ich habe so ein Ding nicht, aber ich glaube, was ist denn das aktuellste Apple Watch 3? Keine Ahnung, aber ne, das ist jedenfalls, es gibt diverse, die getestet wurden und vielleicht hast du einen Fitness-Tracker, vielleicht überlegst du dir einen anzuschaffen und du kannst jetzt quasi diese ganze Podcast-Folge auf dein jeweiliges Objekt der Begierde richten und hast quasi mein Einverständnis oder mein Hinweis, hey, das bezieht sich auch auf deinen Fitness-Tracker. Ja, leider, in Klammern sozusagen. Und darauf kommen wir gleich zu sprechen. Und ich muss ein bisschen weiter vorne ansetzen, um, falls dir das Ganze nicht sagt, du aber irgendwann mit der Thematik in Berührung kommst, geschweige denn, beziehungsweise wenn du damit bereits zu tun hast und dich fragst, hey, wieso muss ich überhaupt tracken? Was hat das mit den Kalorien auf sich? Blarkeks. Also, wir müssen da ein bisschen beim ganz, ganz kurzen, ne? beim Krimskrams Anfang der Fitness-Theorie, beziehungsweise wenn es darum geht, um abzunehmen, ne, Kalorienzufuhr versus den Kalorienverbrauch. Ne? Wenn es darum geht, eine Body Recomposition hinzulegen oder seinen Körperfettanteil zu reduzieren, dann müssen wir weniger Kalorien konsumieren, als wir letzten Endes am Tagesende, wir müssen weniger konsumiert haben, als wir verbraucht haben. Genau, wir müssen in einem Kaloriendefizit sein. Ganz logische Geschichte. Und wenn du bereits Fitnessfibel-Athlet bist, dann ist das ja auch überhaupt nichts Neues für dich. Und das ist ja eine Thematik, auf die ich sehr stark herumgeritten bin, vor allem auch in den Büchern, viel mehr Fitnessfibel, Fitnessfibel 2.0 und auch in diversen Blogbeiträgen und auch natürlich auch schon in diversen Podcast-Folgen. Und ich bin zumindest froh, dass das in der Community fest angekommen ist, denn wenn man sich bis in Amerika umguckt, da wird das extrem in Frage gestellt, also von so extremen Randgruppen, so ganz komischen Diätformen, ja, Kalorien stimmt gar nicht und so, dann sagst du, hä, willst du mir sagen, dass es auch keine Erdanziehungskraft gibt? Naja, anyways, also jetzt kann man natürlich auf den Gedanken kommen und sagen, hey, pass mal auf, ich track jetzt meine Ernährungszufuhr mit Apps wie MyFitnessPal oder Yazio zum Beispiel, während ich auf der anderen Seite meinen Fitness-Tracker am Handgelenk habe oder am Finger oder um Bauch rum, weiß ich nicht genau. Ich hatte auch meinen Fitness-Tracker gehabt, der war am Oberarm dran. Den gibt's aber nicht mehr. Der wurde aufgekauft von Fitbit, wenn ich mich nicht irre. Da hieß es über den, das ist der akkurateste überhaupt. Vielleicht, wenn du ein bisschen länger im Fitness-Game schon drinne bist, das muss vor 3-4 Jahren gewesen sein. Ich habe die Firma leider vergessen. Wie gesagt, es wurde komplett aufgekauft, den gibt's nicht mehr. Die haben auch die Software komplett dafür eingestellt. Also ich glaube, nur irgendeine, vielleicht erzähle ich jetzt Blödsinn, dass es jetzt die Firma Fitbit war, aber es war irgendeine Firma, also die auch Tracker herstellt, ich bin mir sehr sicher, dass es Fitbit gewesen ist, hat diese andere Firma komplett aufgekauft und das Produkt zu 100% vom Markt genommen. Das war Ende vom Lied. Interessante Geschichte. Warum auch immer das der Fall gewesen ist. Jedenfalls gab es auch mal, also einen Tracker am Ring gibt es das ja mittlerweile auch. Dann am Handgelenk, ja, dass dort die jeweiligen Prozesse gemessen werden, Schritte zählen, Herzschlag, Puls etc. pp. Und dann gab es früher auch mal eine Geschichte, die hat man sich an den Trizeps rangemacht. Und ich glaube, wenn man auf mein Instagram-Profil geht und sich die Bilder anguckt von 2015, also ganz, 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 ganz am Anfang, wo ich meine allererste Diät gemacht habe, da habe ich mir so ein Ding gekauft. Da habe ich mir so ein es war ja kein Fitbit, ich habe den Namen vergessen. Ich glaube, es müsste ein Bild von mir geben, wo ich oberkörperfrei dastehe. Das war damals in Berlin im Fitnessstudio High Five in der Umkleidekabine, wo ich glaube, ich so ein Ding um den Trizeps um habe. Und es sieht ein bisschen aus wie so ein Nikotinpflaster. Es ist aber tatsächlich ein Fitness-Tracker und kein Nikotinpflaster. So, anyways, es gibt also einen Fitness-Tracker in jeglichen Ausführungen und der Sinn und Zweck soll ja eigentlich sein, hey, pass mal auf der einen Seite kenne ich meine Kalorienzufuhr, zum Beispiel durch MyFitnessPal, während ich auf der anderen Seite ganz klar gesehen habe, hey, wie viel habe ich wirklich verbraucht und habe dann sozusagen Daten tatsächlich, anhand derer ich auswerten kann, um zu sagen, hey, bin ich wirklich im Kaloriendefizit? Wie hoch ist mein Kaloriendefizit? Muss ich mehr essen? Muss ich weniger essen? Muss ich Anpassung machen? Muss ich mehr Sport machen? Oder was auch immer, ne? Und die Technik geht in diese Richtung ja immer weiter. Also ich weiß, dass ich bekomme das ja nur am Rande mit, wie gesagt, weil ich habe das Produkt nicht. Aber ich glaube, so eine Apple Watch sagt ja mittlerweile auch, hey, du solltest dich ein bisschen bewegen oder du hast dein Bewegungsziel erreicht oder du hast deine verbrauchten Kalorien erreicht oder was auch immer. Und während, jetzt kommt der Plot-Twist, ja, während ich auf der einen Seite sehr ein sehr großer Fan davon bin, zeitweise zumindest Tracking-Apps zu nutzen für die Kalorienzufuhr, wie MyFitnessPal. Ich bin ein großer MyFitnessPal-Verfechter. Damit bin ich groß geworden im Fitness sozusagen. Halte ich gar nichts von Fitness-Trackern, um den Kalorienverbrauch zu ermitteln. So, das ist jetzt die Aussage. Und jetzt muss ich noch ein bisschen weiter ausholen, um das zu klären. Beziehungsweise eigentlich ist es relativ simpel erklärt. Und das Problem ist, dass Fitness-Tracker immer unakkurat sein werden. Die werden sich immer irren. Und es ist leider, dem ist leider nicht geholfen, wenn man sich einzig und alleine auf die Werte verlässt, die der Fitness-Tracker einem anzeigt, um dann zum Beispiel zu sagen, hey, ich kann nicht abnehmen, denn ich habe jetzt einen Monat lang mit dem Fitness-Tracker mit oder Trackern, ne, einmal mit einer App und einmal mit dem Fitness-Tracker, einmal im Körper, meine Energiebilanz gemessen, bin laut allen Instrumenten, die mir zur Verfügung stehen, in einem Kaloriendefizit und habe 0,0 Gramm Körpergewicht verloren. Dann kommst du auf komische Gedanken, wie du sagst, hey, Kaloriendefizit funktioniert nicht oder weiß der Geier was. Nee, stimmt einfach nicht. Das ist einfach nur der Inbegriff davon, dass man sich nicht in einem Kaloriendefizit befunden hat. Und das ist halt das Problem mit diesen Fitness-Trackern. Setzen wir noch eine Ebene weiter unten an. Die Kalorienmenge, die Kalorienzufuhr, also die Energiebilanz letzten Endes des Tages, ist maßgeblich dafür entscheidend. Das ist so ziemlich das Allerwichtigste, was in der Ernährung gibt. Denn die Makronährstoffverteilung kommt danach. Dann könnte man sich langsam über das Timing unterhalten. Danach über die Mikronährstoffversorgung, also wie viel Gemüse esse ich, wie viel Vitamine, Ballaststoffe, Mineralstoffe etc. pp. Nehme ich zu mir. Und dann kommen langsam Geschichten wie Wasser und Supplemente dazu. Aber unangefochten an erster Stelle und das absolute Fundament der eigenen Ernährung ist die Kalorienzufuhr bzw. die Energiebilanz, also die Kalorienzufuhr im Verhältnis zum eigenen Kalorienverbrauch. Und während das ist halt leider das Dilemma im Fitness, ja, und überhaupt in der Ernährung, das, womit sich viele Anfänger beziehungsweise Leute, die sich das allererste Mal mit dieser Datenlage beschäftigen und versuchen, ihr eigenes Handeln in Information oder in auswertbare Information zu packen, dass man halt hier leider keine feste Aussage treffen kann. Und während man zum Beispiel ganz klar sagen kann, hey, ich habe die heute 200 Gramm Protein gegessen, das ist Fakt. Und Fakt ist auch, dass ich das auf 4 feste Mahlzeiten aufgeteilt habe. Und Fakt ist auch, dass ich im Krafttraining war und die Sätze absolviert habe und die Übung trainiert habe. Das ist so alles sehr, das siehst du auf dem Blatt Papier und sagst, yes, das hast du richtig gemacht, das ist sehr gut gewesen. Du wirst Resultate erzielen. Ne? Das ist aber all dem der Kalorien, der Kalorienmenge, der Kalorienbilanz, der Energiebilanz untergeordnet. Und man kann leider keine hundertprozentige Aussage treffen. Man kann nicht 100% genau herausfinden, wie hoch der eigene Kalorienverbrauch ist. Und das ist halt leider das Thema, wo man sich besonders am Anfang sehr stark aufhängt. Ne? Vor allem, wenn man sich fragt, hey, wann ist denn überhaupt ein Kaloriendefizit für mich ein Kaloriendefizit? Und wenn du meine Arbeit schon länger verfolgst, beziehungsweise schon öfter Podcast-Folgen gehört hast, dann weißt du ganz klar, dass ich immer davor warne, sich in einem zu großen Kaloriendefizit zu befinden. Ne? Und ich sehe, die meisten Männer und die meisten Frauen machen den Fehler, dass sie sich selbst immer am unteren Ende der Kalorienzufuhr einordnen. Ne? Die Männer sagen, hey, ich verbrauche nicht mehr als 2200, nicht mehr als 2000. Die Frauen, ich verbrauche nicht mehr als 1600, 1500, 1400. Wo ich immer schon sage, nein, das stimmt nicht, du verbrauchst wirklich deutlich mehr. Und das ist die Praxis beweist das. Ne, jetzt ist aber halt das Problem, das Dilemma, dass man jetzt halt herkommt und sagt, okay, ich habe das verstanden, das ist cool für mich, ich bin gewillt, diese Anpassung zumindest temporär mal auszuprobieren und gucken, was tatsächlich passiert. Das Dilemma ist jetzt halt, dass man nicht diesen fixen Wert hat, wo du zum Beispiel sagst, hey lieber Markus, ich sehe, dein Kalorienverbrauch ist exakt bei 2635 Kalorien. Davon können wir jetzt 300 Kalorien subtrahieren und du bist in einem sauberen Kaloriendefizit von 300 Kalorien, wirst wahrscheinlich in der Lage sein, weiter Muskulatur aufzubauen und Fett zu verlieren und wirst eine saubere Body Recomposition hinlegen. Glückwunsch, let's go, mach das, halt dich stumpf dran und du wirst Erfolge erzielen. Ne? Aber dieser Wert, der ist halt nicht da. Der ist sehr schwammig. In der Fitnessfibel berechnen wir diesen Wert mit der PAL-Formel, dass man auch Alltagsbewegungen mit einbezieht, Schlaf mit einbezieht, den Grad der Aktivität mit einbezieht, wie viel Sport man macht etc. pp. Und das ist tatsächlich die akkurateste und genaueste Formel, die ich in all den Jahren gefunden habe. Es gibt noch deutliche wie soll ich sagen, simplere Abwandlungen dieser Formel, die sind dann aber sehr, sehr ungenau und meistens geht die Rechnung sehr gut auf. Es ist aber nur eine sehr gute Vermutung, solch eine Formel aufzustellen. Das ist das Dilemma. Und hier setzen natürlich die Fitness-Tracker an, wo du sagst, hey, pass mal auf, cool, ich habe das ausgerechnet, da steht jetzt zum Beispiel für mich 2700 Kalorien ist mein Gesamtumsatz am Tag. Oder ich bin eine Frau und da steht jetzt 1900 Kalorien oder 2000, ne? Oder welcher Wert auch immer. Und du bist ja aber unsicher. Ist das jetzt wirklich der Fall? Habe ich einen Rechenfehler gemacht? Habe ich mich selbst zu viel eingeschätzt bei der Bewegung? Habe ich mich unterschätzt? Und da kommt man ja schnell ins Teufelsküche. Und besonders, wenn man dann einen Tag lang seine Ernährung danach ausrichtet und man noch keine 5 Kilo verloren hat, dann ist man, steht man vor dem Spiegel und denkt sich so, irgendwas mache ich falsch. Hey, vielleicht sollte ich mir einen Fitness-Tracker kaufen. Der sagt mir ja ganz genau, wie hoch wirklich mein Kalorienverbrauch ist. Und dann muss ich ja nicht mich länger fragen, ob das überhaupt ein Kaloriendefizit ist oder ob das kein Kaloriendefizit ist. So, und jetzt will ich dazu die Studie hervorholen. Da habe ich mir Notizen auf meinem Telefon gemacht. Und zwar ist das, die Studie heißt Accuracy in Wrist-Worn Sensor-Based Measurement of Heart Rate and Energy Expenditure in Diverse Cohort. So, und bla Keks. Die verlinke ich in den Shownotes, die Studien, falls dich interessiert. Und hier sind super viele Tracker mit drin, beziehungsweise das sind zwei Studien. Und das geht ja wirklich von Geräten über die Apple Watch, Apple Watch Series 2. Dann haben wir hier Fitbit, Fitbit Charge, Fitbit Charge 2, HR, Fitbit Flex, Blackix. Also wirklich super viele Geschichten. Und ich weiß gar nicht, was habe ich. Ich habe das Fitbit Alta HR oder so. ALTA. Kann mich auch gleich mal ein bisschen was dazu erzählen. Und wie ich damit in der Praxis umgehe, besonders dann, wenn es heißt, hey, ich nehme ab, ich reduziere meinen Körperfettanteil. Also, das Fazit in den ganzen Studien, die man dazu findet, ist im Grunde immer dasselbe. Hier steht sogar selbst in der Studie auf Englisch, none of these devices provided estimated of energy expenditure that were within an acceptable range in any settings. Keines der Geräte, die es gibt, haben einen tatsächlich exakten Verbrauch herausgefunden. Hier steht's, that were within an acceptable range, also welche in einem akzeptablen Rahmen gewesen wären. Und wir haben hier manchmal Fehler von bis zu 92%, also dass die fast doppelt so hoch war. Aber der Durchschnitt ist, dass man also von minus 21%, also das underreported sozusagen, bis 15% überreported, ist eigentlich die Norm. Das ist so, dann ist es noch gut. Aber das ist nicht gut. 15% zu viel. Und wenn man sich daran orientiert, ist nicht gut. Das sind diese 15-20%, die wir ja normalerweise in diesem kleinen Kaloriendefizit sein müssen, von dem ich ja immer erzähle, welcher zu einem guten, langfristigen und vor allem nachhaltigen Fettverlust führt. Und wenn einem der Tracker einfach schon 20% zu viel anzeigt oder 15% zu viel anzeigt oder Gott bewahre 92% zu viel, dann ist natürlich überhaupt kein Wunder, dass man nicht abnehmen kann. So, jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wie dann? Wie zum Henker finde ich dann meinen tatsächlich realen Kalorienverbrauch heraus? Und hier gibt's eine Antwort, die absolut nicht zufriedenstellend ist. Und die lautet Praxiserfahrung. Du brauchst Praxiserfahrung. Wir spulen jetzt mal die Zeit zurück auf 2015. Da war ich ungefähr ein und dreiviertel Jahr im Sport, wo ich dann halt, vielleicht kennst du ein bisschen ja meine Background-Geschichte, ich habe ja alles ausprobiert, 6 Tage die Woche war ich im Gym, habe die ganzen Bro-Splits trainiert, habe BCAAs gekauft, Glutamin gekauft, das war alles ganz, ganz furchtbar. Und nächstes passiert, ich habe ja eine Muskeln aufgebaut und mir war klar, okay, ich ernähre mich überhaupt nicht, also meine Kalorienmenge ist viel zu viel oder viel zu weit drunter, aber das ist alles ganz furchtbar. Und ich habe angefangen, ich wollte Fett verlieren, ich wollte irgendwann auch mal meine Bauchmuskeln sehen, das allererste Mal in meinem Leben. Habe ich gesagt, okay, ich muss in ein Kaloriendefizit gehen. Das scheint irgendwie der Weg zu sein, wie es funktioniert. Und auch ich stand natürlich vor diesem riesengroßen Dilemma. Ab wann ist ein Kaloriendefizit ein Kaloriendefizit? Und ich habe damals angefangen, ich habe mich selbst auf 2600 Kalorien geschätzt. Ich habe auch diese Formel ausgerechnet und gesagt, okay, 2600 Kalorien, das wird so sein. Dann habe ich einen Monat damit gemacht, das lief dann nicht so dolle. Dann bin ich auf 2,5 runter, 2,4 und am Ende, glaube ich, bei 2350 Kalorien. Und ich habe wunderbar abgenommen. Ich war das erste Mal, ich bin, glaube ich, damals auf 10% Körperfettanteil bekommen. Ich war auf einmal richtig lean, richtig definiert. Man hat auf einmal meine Muskeln gesehen. Also das ging jetzt nicht von heute auf gleich. Das hat damals, glaube ich, 100 Tage gedauert oder so. Aber ich hatte wirklich mal einen Durchbruch, ne? Und ab dann ist es tatsächlich sogar meine Karriere richtig durchgegangen, losgestartet. Ich habe meinen Vertrag bei McFit bekommen und habe von dort an als Model gearbeitet. Zuerst habe ich sehr, sehr viel kostenlos gearbeitet und sehr lange. Und dann kam tatsächlich auch einen gewissen Grad der Professionalität dazu. Beziehungsweise ich habe dann auch einen Profivertrag unterschrieben und war dann fortan professionelles Fitnessmodel. Und habe meinen gesamten Lebensunterhalt davon bestritten. Das ging Mitte, Ende 2015 los. So, und ich habe deshalb, ne, ich wusste das auch nicht. Ich wusste, okay, ich brauche diese Proteinzufuhr und ich brauche diese Kalorienzufuhr. Also das ist wichtig, dass ich im Kaloriendefizit bin. Das muss sein. Aber auch ich wusste nicht, hey, ab wann bin ich denn jetzt in dem Defizit? Ist das ein Defizit? Ja, nein, keine Ahnung, was weiß ich. Dennoch, nach dieser Zeitperiode konnte ich für mich ganz klar vermerken, okay, hey, mit diesem Trainingspensum und mit diesem Alltag bin ich definitiv mit 2400 Kalorien in einem Kaloriendefizit, welches dafür sorgen wird, dass ich extrem abnehmen kann. Das war für mich ab diesem Moment meine Baseline. Ich sage, okay, ich gehe auf 2500 Kalorien, 2400 Kalorien und ich kann meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das zum massiven Fettverlust führt. Und diesen Wert, den muss ich rausfinden. Das ist dann ein Erfahrungswert. Ein Erfahrungswert heißt auch, dass man sich im Kaloriendefizit befindet. Länger als 4 Stunden, sondern tatsächlich mal 4 Wochen am Stück zum Beispiel. Und man dann wirklich rausfindet, wie es sich emotional und körperlich anfühlt, auch satt zu sein und auch in einem Defizit zu sein. Das lässt sich leider nicht beschreiben. Ich kann das nicht über den Podcast beschreiben. Und noch schlechter kann ich das in den Büchern beschreiben. Aber ich weiß ganz genau, wie es sich anfühlt, in einem Kaloriendefizit zu sein. Wie sich dieser Zustand ist zwischen, okay, Hunger und den Grad meiner Energie der Befriedigung, die ich in Bezug auf meine Ernährung habe oder wie viel Essen in meinem Magen ist. Ich muss mich noch zusammenreißen, ohne sämtliche Wörter wieder durcheinander zu schmeißen. Also, wie viel Essen in meinem Magen ist. Und ich habe ein sehr starkes Gefühl dafür entwickelt, wie es sich wirklich anfühlt, im Kaloriendefizit zu sein. Und das muss jeder haben. Jeder Mann, jede Frau muss es wissen, wie es sich anfühlt, in diesem Zustand zu sein. Und das ist leider ein Erfahrungswert. Den wird man bekommen, ohne Wenn und Aber. Und dann weißt du Bescheid. Aber da muss man erstmal hinkommen. Und ich weiß natürlich heute, also das ist jetzt 5 Jahre her fast, 2015. Also Spätsommer 2015. Ungefähr vor 4,5 Jahren. Ich gehe jetzt, also wie mache ich das heute? Heute gehe ich davon aus, seitdem habe ich viel Muskulatur noch aufgebaut, bestimmt 6-7 Kilogramm reine Muskulatur seitdem. Und ich gehe davon aus, dass ich jedes Jahr mit der neuen Muskulatur und meinem neuen Körpergewicht mein Grundumsatz bzw. mein insgesamter Leistungsumsatz um 100 Kalorien erhöhte. Ich habe mehr Muskulatur, ich trainiere schwerer und härter und bin grundsätzlich schwerer, was auch wieder dafür sorgt, dass mein Körper grundsätzlich mehr Masse mit sich rumschleppen muss, was den Kalorienverbrauch wieder erhöht. So, zum Beispiel im Sommer 2020, ab Mai, wird meine Diät beginnen. Und ich werde mit 2800 Kalorien beginnen. Und ich gehe fest davon aus, dass das ein Kaloriendefizit ist für mich. Und jetzt sind natürlich viele schockiert und ich war damals auch schockiert, weil ich auch damals 2000, das ist so lustig eigentlich, 2015 Idole hatte, die auch gesagt haben, ja, ich fange meine Diät an mit 2800 Kalorien. Und ich denke mir, du Riesenarschloch, ich muss hier 2400 Kalorien essen und du oder was kannst 2800 essen und beschwerst dich noch, dass du auf Diät bist. Der Grad ist eine Rechnung oder ein Gedanke, der nicht aufgeht, denn der Grad des Verbrauches steigt natürlich trotzdem an und du hast natürlich trotzdem extrem Hunger. Aber das ist eine andere Geschichte, obwohl es trotzdem schon sehr angenehm sein kann, mehr Kalorien zu essen. Also, das ist jetzt 5 Jahre her und ich spekuliere jetzt, dass ich in diesen 5 Jahren meinen Kalorienverbrauch um 400 bis 500 Kalorien erhöht hat. Und das wird sich natürlich im Sommer in der Praxis wieder beweisen müssen. Es kann sein, dass das leicht zu hoch ist. Während ich definitiv weiß, dass ich mit 2600 Kalorien absolut im Kaloriendefizit sein werde. Ich hoffe, du verstehst den Punkt, auf den ich hinaus will. Dass man einmal diesen festen Erfahrungswert braucht, dass man einmal diese Erfahrung sammeln muss und Beweise dafür findet und sagt, hey, mit der und der Menge bin ich im Kaloriendefizit. Und dann kennst du das, dann wirst du irgendwann aus dem Kaloriendefizit rausgehen, vielleicht gehst du in Überschuss, baust wieder Kraft und Muskulatur auf, auch ein bisschen Fett und sagst, okay, hey, jetzt ist dieses 3-Monate-Fenster im Jahr gekommen, von dem ich ja immer spreche, jetzt gehe ich wieder ins Kaloriendefizit, bringe mich richtig schön in Shape und mal gucken, was so passiert ist, ob ich Muskulatur aufgebaut habe, ob ich dieses Jahr einen anderen Grad der Härte erreiche oder was auch immer. Ja, So. Aber mir fällt das natürlich heute verhältnismäßig leicht und ich kann wirklich von jetzt auf gleich in ein Kaloriendefizit gehen, ohne Wenn und Aber oder beziehungsweise ohne viel Denk- und Willenskraft zu opfern, um mich den ganzen Tag zu fragen, ist das jetzt ein Defizit, mache ich jetzt wirklich das Richtige und. Und diese, das allererste Mal Kaloriendefizit war natürlich eine Zeit, die mit vielen Fragezeichen besetzt war und ich wusste gar nicht, also das ist tatsächlich furchtbarste im Kaloriendefizit. Also die zweite und dritte Diät zum Beispiel, ja, die ist viel, viel leichter, die ist viel, viel entspannter. Aber das erste Mal fehlt einem dieser Beweis dafür, dass das funktioniert. Und das ist das Fiese an der allerersten Diät, dass du nicht den Beweis dafür hast, dass es funktioniert und dass du im Grunde diesem Prozess vertrauen musst, wo ich ja auch immer von spreche, aber dass du nicht diese definitiven Beweise dafür hast oder definitive Beweise in der Vergangenheit gesammelt hast, dass das eigene Handeln tatsächlich erfolgsversprechend ist und seine Früchte trägt. Dennoch, ne, da ist keiner von frei. Ich war da auch nicht von frei und ich musste diese Zeit auch durchlaufen. Aber aus dieser Zeit der Ungewissheit ist eine Zeit der absoluten Gewissheit entstammen. Und heute kann ich easy mich zurücklehnen und sagen, okay, pass mal auf, ich setze mich kurz hin, ich mache meinen Ernährungsplan, halbe, dreiviertel Stunden ist das Ding fertig. Dann steht da 2750 Kalorien zum Beispiel und ich weiß, bam, morgen bin ich im Kaloriendefizit und jeder Tag, der vergeht, bin ich näher wieder an einem niedrigen Körperfettanteil, näher an meinem Sixpack dran, näher an meiner neuen Traumfigur in 2020. Aber das ist ein Erfahrungswert und den muss man sich tatsächlich verdienen. Und diesen Wert wird einem kein Fitness-Tracker der Welt geben. So, und jetzt kommt der nächste Plot-Twist, wie man aber dennoch Fitness-Tracker für noch bessere Resultate nutzen kann. Im Sommer, wahrscheinlich, wenn du Bilder von mir siehst oder eine Instagram-Story oder du hast die Fitness-Fibel und du siehst mich in einem Livestream zum Beispiel, den ich in den Gruppen gebe für die Leser, wirst du mich höchstwahrscheinlich mit einem Fitbit rumrennen sehen. So, warum trage ich den dann aber trotzdem? Ganz einfach, um eine Tendenz zu erkennen, wie denn tatsächlich der Verbrauch über den Tag hinweg war. Ich gehe fest davon aus, dass der Fitbit-Tracker jeden Tag falsch ist. Falsch, ja? Aber wenn ich zum Beispiel einen Tag im Büro bin, sitze ich hier, nehme den Podcast auf, nachher trainiere ich noch eine Runde, und dann mache ich den Newsletter fertig, heute Abend ist noch ein Livestream in der Facebook-Gruppe und dann gibt es einen anderen Tag zum Beispiel, dann weiß ich, okay, hey, pass mal auf, ja, ich bin schon relativ aktiv, ne, auch diese Sachen sprechen vor den Leuten im Internet, diesen Podcast aufnehmen, ich gestikuliere wild rum und spreche irgendeinen Müll rein sozusagen, das verbraucht Kalorien, mehr als wenn ich, weiß ich nicht, Löcher in die Luft starre zum Beispiel, das verbraucht verhältnismäßig wenig Kalorien. So, weiß ich, okay, hey, ne, wenn ich jetzt 2,8 esse, ich werde mit hoher Wahrscheinlichkeit im Defizit sein. Wenn sich nach 14 Tagen nichts tut, dann gehe ich halt auf 2,7 runter, dann aber definitiv. Und mit 2,6, holle die Wallfehl, da ist das Defizit wahrscheinlich schon fast zu groß. So, jetzt kann es aber sein, dass ich zum Beispiel auf die andere Seite von Berlin fahre und meinen Logistiker besuchen gehe, wo die Bücher sind und wir quatschen oder ich habe einen Auftrag und sage, hey, pass mal auf, heute ist das Fotoshooting, ich fahre da raus, mach dies oder jenes. Oder aber ich bin mit Freunden, ich fahre einfach raus und treffe mich mit Freunden zum Trainieren und ich weiß, dass dieses bisschen mehr Alltagsbewegung, es ist dann, obwohl sich das schon viel mehr Alltagsbewegung ist, wenn ich rausgehe, zum Auto, in die Stadt fahre, laufe, quatsche mit den Leuten, in einem anderen Fitnessstudio bin, dann das ist aber extrem krass. Diese Alltagsbewegung, die verbrennt extrem viel Kalorien. Vor allem, wenn das dann zusätzlich kommt. Dann kann es durchaus sein, dass ich an diesen Tagen zwischen 800 und 1000 Kalorien mehr verbrannt habe. Und dann gucke ich auf meinen Fitness-Tracker. Ich kann ja immer dann am Tag oder dann sehen, wie viele Kalorien ich jeden Tag verbrannt habe. Und wenn dann ein Tag kommt, wo ich wirklich weiß, hey, ich bewege mich wirklich viel mehr und habe diesen Ausreißertag, wo dann am Ende des Tages steht, okay, du hast heute 1000 Kalorien mehr verbrannt zur selben Zeit, dann ist das ein sehr starkes Indiz dafür, dass ich zum Beispiel auf jeden Fall 500 bis 600 Kalorien mehr verbrannt habe. Und jetzt muss ich mich fragen, entweder ganz am Anfang der Diät kann ich zum Beispiel sagen, hey, cool, heute war ich einfach sehr aktiv, das Kaloriendefizit ist größer und ich bin ein bisschen schneller an mein Ziel gekommen, während ich an anderen Tagen, und das ist besonders ganz wichtig, wenn ich sehr, sehr fortgeschritten in der Diät bin, dann geht es sehr viel darum, aktives Fatigue-Management zu betreiben. Also, dass man den Grad der Ermüdung und der Erschöpfung lernt zu managen, damit zu jonglieren, damit man nicht zu erschöpft ist, dass man nicht zu ermüdet ist. Denn wir reden jetzt hier von 9 oder 8% Körperfettanteil, wo es dann wirklich schon langsam beginnt an die Substanz zu gehen. Das ist kein Zuckerschlecken mehr im wahrsten Sinne des Wortes. Und hier würde ich in ein großes Risiko eingehen. Das ist jetzt meine Praxiserfahrung, ne? Wie gesagt, ich bin ja ein sehr, sehr fortgeschrittener Athlet mittlerweile schon. 6 Jahre Krafttraining auf der Uhr und ein hohes Trainingspensum mit einem niedrigen Körperfettanteil. Da muss man Obacht geben irgendwann. Da muss man tatsächlich smart sein. Das sind Geschichten, da kommt man nicht mehr mit Zufall hin. Der Zufall produziert solche Resultate nicht. Und da muss man smart sein. Und wenn ich das zu oft mache und mich zu oft in einem zu großen Defizit befinde, wo du jetzt denken könntest, ja, hey, das nehme ich ja gerne in Kauf, weil dann ist das Defizit einfach noch höher, ich verbrenne noch mehr Fett, wird meine Trainingsleistung aber stark darunter leiden. Und das ist schlecht. Weshalb ich an diesen Tagen dann zum Beispiel hergehe und sage, hey, ich esse heute ein bisschen mehr. Zum Beispiel noch ein Pudding. Ich gönne mir was. 200-300 Kalorien oder ein Milchreis. Oder ich mache einfach Süßkartoffeln mehr oder ein bisschen mehr Reis in dem Maße. Ne? Du weißt, worauf ich hinaus will. Das heißt, wenn ich wirklich merke, wenn der Fitness-Tracker mir anzeigt, okay, hey, heute warst du wirklich in einem viel größeren Kaloriendefizit als davor, dann justiere ich nach und zwar noch in demselben Moment, beziehungsweise in demselben Tag und esse dann mehr, zum Beispiel 500 Kalorien oder 300 Kalorien oder 400 Kalorien oder was auch immer und merke dann, okay, krass, also ich merke das auch, dass das Defizit dann zu hoch ist. Ich merke das dann und du wirst es auch merken. Ich schwör's dir, du wirst an den Punkt kommen und dann ist es gut, einen Ticken mehr zu essen und hier stütze ich mich auf die Anzeigen von dem Fitness-Tracker. Aber nur als Tendenz, dass ich mehr verbraucht habe als sonst. Ich verlasse mich nicht auf die Zahl, die draufsteht, sondern da steht nur, okay, du hast heute 500 Kalorien mehr verbrannt als sonst. Dann ist die Endzahl, die da steht, vermutlich immer noch falsch. Aber dennoch habe ich 500 Kalorien mehr verbrannt als zum Beispiel im Schnitt in den letzten 3 Tagen. Was dann trotzdem ein verlässlicher Wert ist. Das gleiche kannst du dir vorstellen wie eine Waage. Ist doch scheißegal, ob die Waage richtig oder falsch ist. Wenn du jeden Tag auf die gleich falsche Waage steigst, kannst du ja trotzdem rausfinden, ob du zu oder abnimmst. Ne? Kannst du ja trotzdem Daten sammeln und Schlüsse daraus ziehen, ob alles in die richtige Richtung geht oder ob alles nicht in die richtige Richtung geht. Und hier helfen Fitness-Tracker auf jeden Fall. Und das Gleiche geht natürlich auch umgekehrt. Ne? Wenn ich zum Beispiel einen Sonntag habe, ich habe die ganze Woche gearbeitet, viel trainiert, bin im Kaloriendefizit, viel gequatscht, so habe mal wieder meine ganze Seele rausgeplaudert in Podcast-Folgen, in den ganzen Livestreams und hart geackert, viel geschrieben. Ne, das geht ja an die Substanz. Und manchmal gibt es Sonntage, wo ich einfach den ganzen Tag nur penne. Wo ich gehe wirklich, ich trainiere dann noch, manchmal, wenn Sonntag ein Trainingstag ist, aber wo ich dann auch manchmal alle Termine absage und sage, ey, komm, ne? Und leg mich auf die Couch und penne einfach. So, wenn ich dann natürlich lange schlafe, ich kann morgens nicht lange schlafen, ich kann Mittagsschlaf machen, das ist ein Fluch von mir. Ich kann nicht länger als 6:30 pennen, egal welcher Tag es ist und wirklich buchstäblich scheißegal, wann ich ins Bett gehe. Ich kann um 4 Uhr ins Bett gehen, ich stehe trotzdem um 6:30 auf. Ist ja auch egal. Andere Story für ein andermal vielleicht. Kann ich dann dennoch mich mittags hinlegen und zum Beispiel 3 Stunden pennen am Mittag. Und dann kann ich natürlich wieder auf die Uhr gucken und sagen, ist ja jetzt kein Wunder, du hast den ganzen Tag dich gar nicht bewegt. Und du hast den halben Tag gepennt, jetzt zeigt die Uhr an, dass du 1000 Kalorien weniger auf der Uhr hast. Vielleicht solltest du deine Mahlzeiten jetzt ein bisschen kleiner halten, um wirklich in diesem Kaloriendefizit zu sein, was du dir ausgerechnet hast. Und das ist eine Form der Autoregulation, die man so anwenden kann und auch durchaus sollte. Und hier können Fitness-Tracker helfen. Ich sag nicht, dass man sich dazu einen kaufen muss und das sind ja durchaus kostspielige Investition, klar kannst du sagen, hey, ich will einfach eine coole Uhr haben, also ich finde diese Fitbit, diese alte HR, sieht tatsächlich gar nicht so unstylisch aus, ist halt eine Uhr drinne und zeigt mir eine Tendenz an, wie denn mein Verbrauch ist. So, mehr aber auch nicht, ne, das ist die Erwartungshaltung, die man an so ein technisches Gerät haben sollte. Es zeigt dir eine Uhrzeit an und gibt dir eine Tendenz. Ne, du brauchst jetzt zum Beispiel nicht in den Apple Store gehen und dir die neueste Apple Watch Deluxe Hardcore Schlag mich tot kaufen für, ich weiß nicht, was das kostet, 500 Euro? Das ist echt, also, wenn du wirklich die Kohle zu viel hast, go for it. Ja, wenn du Bock auf Gadget hast, tu es. Aber bitte tu es nicht aus dem Aspekt her, dass du sagst, hey, ich will fitter werden und bin bereit zu investieren. Da gibt's andere Sachen, wo du besser investieren kannst. In Equipment, in ein besseres Studio, also in mehrere Verträge, dass du bei mehreren Studios zum Beispiel angemeldet bist und flexibler bist in der Trainingsauswahl, in Schuhe zum Beispiel, in gute Supplemente oder Equipment, dass du besser schlafen kannst zum Beispiel. Ja, das sind so alles Geschichten, wenn du dich fragst, hey, naja, ich hab nur eine begrenzte Anzahl an Geld zur Verfügung, was wahrscheinlich bei den allermeisten Menschen der Fall sein wird. Ich habe auch tatsächlich eine begrenzte Anzahl an Geld zur Verfügung. Und da musst du dich schon fragen, hey, aus welchen Gründen mache ich das? Wenn du jetzt natürlich auch sagst, hey, pass mal auf, ich will eine Apple Watch haben zum Beispiel, weil ich das passt zu meinem in meine Mac-Infrastruktur und ich finde das cool, das Ding. Bitte tu es. Also da, ne, jeder wie er mag, bin ich, also ne, mir ist mir komplett Latte das Ding. Aber bitte nicht mit der Erwartungshaltung das kaufen und sagen, hey, das hilft mir dabei, fitter zu werden. Das hilft mir dabei, meine Kalorienmenge direkt sauber einzuordnen und ein besseres Verständnis dafür es sorgt für ein besseres Verständnis für mich und meinen Körper. Da wird's dann halt schwierig, ne? Und klar, solche Sachen wie eine Apple Watch verkauft man sie wahrscheinlich selbst und sagt, ja, das ist ja alles so toll, das ist ja alles so toll und das ist ja alles so toll. So, ist nicht der Fall. Wenn du so trotzdem haben willst, tu es dir an, wie auch immer. Ansonsten braucht man auf jeden Fall keinen Fitness-Tracker. Ich habe damit auch sehr spät angefangen und nutze es, wie gesagt, immer eher nur als Indiz. Ja, es ist ein Indiz. Was ich sehr gut finde, sind Geschichten wie MyFitnessPal, um seine, auf jeden Fall seine Nahrungs- und seine Kalorienaufnahme fest zu regulieren. Aber auch bitte hier nicht die Empfehlungen der Apps nutzen, wenn du zum Beispiel Sport gemacht hast, dass du dann mehr essen solltest. Ne? Wenn du dann zum Beispiel dein Fitbit mit MyFitnessPal verbindet, dann hast du ganz oben eine Gleichung zwischen Kalorienzufuhr und Kalorienverbrauch. Und dieser Verbrauch ermittelt sich dann durch die Altersbewegung und den Sport. Und dann zeigt dir an, oh, du hast 2800 Kalorien gegessen, aber auch 700 Kalorien verbraucht. Ja, jetzt isst doch nochmal 700 Kalorien. Nein, die Rechnung geht nicht auf. Bitte sich nicht daran halten. Never ever. Du hast eine Kalorienzufuhr, die ist fix und die setzt du um. Jeden Tag ganz stumpf und sammelst, wie soll ich sagen, Praxiserfahrung. Ja, Praxiserfahrung. Und das schlägt das alles andere, anstatt sich auf diese Daten zu verlassen. Und du wirst Fortschritte machen, Spaß haben, Resultate erzielen und am Ball bleiben und geiler aussehen. Yes, das soll es gewesen sein, liebe Leute, für diese neue Podcast-Folge. Und in diesem Sinne, falls du mehr darüber wissen willst und die Fitnessfibel noch nicht hast, was ich aber hoffe, dass du sie schon hast, findest du die kostenlose Version in den Shownotes, die Fitnessfibel 2.0 für die Männer und die viel mehr Fitnessfibel-Version für die Frauen. Ansonsten check auch gerne das Fitnessfibel-Kochbuch aus, den ersten Link dazu in den Shownotes. Bestell's auf jeden Fall, wenn du mehr über die Ernährung wissen willst, wenn du 101 Rezepte haben willst, die lecker, grün und vegan und vegetarisch sind und perfekt sind für den Muskelaufbau. Und ansonsten würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du dir die 2 Minuten Zeit nimmst und diesen Podcast auf iTunes bewertest. Wie gesagt, ich lese jede einzelne Woche, also lass mir gerne einen Joke zum Beispiel da, dann lache ich kurz drüber. Ansonsten wünsche ich dir eine erfolgreiche Fitnesswoche und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Sowohl in frischer Gesundheit als auch mit mehr Leistung, Fitnessstudio bei dir und bei mir. Yes, in diesem Sinne, ich bin raus. Viel Spaß und alles Gute. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.